Ja, dann starten wir wieder inhaltlich. Ich hoffe nun, dass Sie ebenso wie ich eine gute Mittagspause hatten. Wo Sie auch mal ein bisschen Entspannung und Gespräch und Spaß hatten. Ja, wir steigen gleich wieder ins Thema. Ich wollte noch sagen, die nette Frau Wenger hat jetzt einen Verkauf gemacht am Büchertisch. Das kann sie heute Nachmittag nicht mehr. Ich werde es so machen, das ist jetzt einfach, also wir sind ja alle christlich, das ist ja gar kein Problem. Ich stelle die Kasse einfach so offen hin und jeder tut einfach selber, selbsttätig die Sachen rein. Da steht ist eine Preisliste, ja. Und ich habe gehört, die Vergebungsbücher sind schon auf, nicht? Aber andere sind noch da und die sind auch prima und auch prima Mitbringsel, ich sag's nur. Also, ja, also ich stelle die Kasse da gleich wieder hin, dass nach der Einheit, dass in der Pause und auch im Anschluss man noch mal kurz was mitnehmen kann. Ja, ich möchte jetzt den letzten Teil des Vortrags Ihnen bringen und danach soll dann Gelegenheit sein, es waren schon einige Fragen, wo ich auch gesagt habe, das können wir prima auch im Forum sprechen, danach soll Gelegenheit sein für Fragen und Diskussion, dass wir versuchen, das Thema nochmal so ein bisschen zu klären, wo noch was offen ist, dass das wirklich auch gut kommuniziert ist. Ja, ich habe hier nochmal eine Überblicksfolie über Verstehen und Relativierung, habe ich ja vorhin was gesagt. Und jetzt zum Schluss vor der Mittagspause dann eben auch noch über Ausgleich. Und habe jetzt ist es nochmal aufgegliedert in Wiedergutmachung, Rache und Delegation. Und über Wiedergutmachung, über Rache habe ich eben auch schon was gesagt. Unter anderem, dass man Letztere vergessen kann. Und jetzt gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit des Ausgleichs. Und in dieser dritten Möglichkeit liegt ein Weg zur Vergebung. Und deswegen habe ich überhaupt vom Ausgleich gesprochen und möchte Ihnen jetzt diesen Weg auch bringen. Mit Delegation ist erstmal ganz allgemein gemeint, dass ich die ganze Rechtssache an eine übergeordnete Instanz abgebe. Das könnte erstmal ein staatliches Gericht sein. Ja, ich könnte ja jemand, der mir Unrecht getan hat, anzeigen. Aber nur in den seltensten Fällen schwerer seelischer Verletzungen ist hier wirklich etwas zu erreichen. Also selbst wenn es zu einem Prozess käme, ist Hauptzielrichtung moderner Rechtsprechung nicht Sühne, nicht Vergeltung, sondern eine gewisse Abschreckung zu erreichen, dass nicht jeder sowas macht und ansonsten eine möglichst rasche Reintegration des Täters. Und also zum Beispiel 2 Jahre auf Bewährung. Das ist auch sicherlich prima so in einem demokratischen Staat, in einer freiheitlichen Grundordnung. Finde ich gut, dass das bei uns so ist. Das ist volkswirtschaftlich gesehen auch das Vernünftigste. Wir könnten die Gefängnisse gar nicht bezahlen, wenn da alle ihre Sühne absitzen müssten in aller Länge. Aber es ist nicht das, was ein Opfer schwerer Verletzungen tatsächlich als echte Sühne empfinden kann, was in unserem Rechtsstaat stattfindet. Also Sie kennen vielleicht diese traurige Geschichte, vor 20 Jahren war das ungefähr, da hat eine Mutter im Gerichtssaal den Mörder ihrer Tochter erschossen. Also um das nochmal klar zu sagen, das durfte sie natürlich nicht, das war Mord, ganz klar. Aber diese Mutter merkte, worauf dieser Prozess rausläuft. Ja, im schlimmsten Fall hätte der Mensch 15 Jahre bekommen. Bei guter Führung, wäre nach 9 Jahren wieder draußen gewesen, dann hätte sie ihn, den Mörder ihrer Tochter, nach 9 Jahren Cappuccino trinkend im Straßencafé antreffen können. Ja? Und ihre Tochter, die nichts getan hat, die ist immer noch tot. Ja, also dass das eine Mutter nicht als geschehene Wiedergutmachung oder Gerechtigkeit oder Sühne empfinden konnte, ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Obwohl sie es natürlich so nicht tun durfte, klar. Wir lassen uns ja manchmal rechts beraten in den Fällen schlimmer Verbrechen in der Kindheit von Patientinnen und Patienten, wo uns meistens gesagt wird, lassen Sie es bloß sein. Das gibt quälende 3 Jahre Prozess mindestens, wo die Rechtsanwälte der Gegenseite ihre verletzte Patientin noch als blöd und unglaubwürdig darstellen und lächerlich machen. Und die geht nur kränker raus, als sie reingegangen ist. Und es wird sowieso niedergeschlagen. Es gibt zum Glück aber noch eine weitere Möglichkeit der Delegation an eine höhere Instanz, die Menschen auf spiritueller Ebene zur Verfügung steht. Und das ist eine Möglichkeit, die uns im Römerbrief der Bibel ganz direkt vorgeschlagen wird. Da steht nämlich, dass wir die Rache an Gott abgeben sollen. Ich lese mal vor, das Kapitel 12. Rächt euch nicht selbst, meine Freunde, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das klingt jetzt ziemlich hart. Ja, passt eigentlich auch nicht in das Neue Testament-Schema der meisten Menschen. Aber hier liegt eine wirkliche Möglichkeit für ein Opfer, wenn ihm der Weg des Glaubens im weitesten Sinne offen steht. Ich meine das so: Bei einer schweren Verletzung kommen immer wieder Erinnerungen und Bilder aus den tiefen Schichten unserer Seele hoch, also bis da, wo die Verletzung eingedrungen ist. Und damit dann Gefühle wie hilflose Wut und Hass. Und Vergebung kann auf diesem Hintergrund nicht heißen, den Täter wieder mögen. Also sich über sein Wesen freuen oder ihn lieb haben. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Aber Wunder sind definitionsgemäß Ausnahme. Eine vollständige Versöhnung ist oft lebenslang nicht möglich. Und es erfordert oft, das muss man auch dazu sagen, einen langen Prozess, bis ein Opfer überhaupt den Wunsch entwickelt, die alte Geschichte wirklich los zu sein. Also spürt, dass es ihm wesentlich mehr schadet, immer wieder in diese destruktiven Grübeleien und Hassgedanken reinzugeraten, dass es ihm wesentlich mehr schadet, als dass es ihm nützt. Wenn das aber endlich der Fall ist, dann kann jemand, der schwer verletzt wurde, etwa Folgendes sagen, und das haben schon viele als etwas äußerst Heilsames erlebt. Der Täter hat eine schwere Strafe als Sühne für seine Tat verdient. Dazu stehe ich auch als Christ, weil es in der Bibel steht. Weil ich aber an Gott glaube, glaube ich auch, dass die wahre und tiefste Gerechtigkeit bei ihm ist. Ich verzichte darum darauf, mich in Worten, Gedanken und Taten zu rächen und dabei zwangsläufig neues Unrecht zu tun. Sondern ich gebe die Rache an Gott ab, der sagt, dass sie sein ist. Den Schuldschein, den ich habe und der mir schon so viele schlaflose Nächte, Hassgedanken und Grübeleien eingebracht hat, den will ich nicht mehr haben. Ich will ihn ein für alle Mal an Gott abgeben. Das ist auch Vergebung. Ich vergebe den Schuldschein an Gott. Sie verstehen, es geht überhaupt nicht darum, dass ein Opfer den Täter wieder gerne hat, sich freut, wenn er den Raum betritt oder sowas. Das ist in vielen Fällen nicht möglich, beziehungsweise wäre schlimmer Selbstbetrug, wenn trotzdem so getan würde. Es geht aber darum, dass endlich die negative Verbindung gekappt ist, die die ganze Zeit zwischen Opfer und Täter bestand. Hass ist eine sehr feste Kette zwischenmenschlicher Verbindung. Hass ist eine ähnlich feste Kette wie Liebe. Solange ein Mensch hasst, ist er nicht frei für sein eigenes Leben. Seine kreativen Kräfte, die er so nötig brauchen würde, sind immer noch gebunden. Und das will ich auch dazu sagen, ist es ein echter Vertrauensschritt, Gott diese Rechtssache hinzulegen und nicht mehr zu meinen, sich selbst darum kümmern zu müssen. Wissen Sie, das ist nämlich oft so ein großer Unterschied, was wir dogmatisch glauben und was wir fühlen. Also im Kopf würde jeder einigermaßen gut sozialisierte Christ sagen, ja, selbstverständlich hat Gott die größere Übersicht und Selbstverständlichkeit, na klar ist Gottes Gerechtigkeit größer als meine. Ja? Das Gefühl ist das Gegenteil. Wer von einer schweren Verletzung betroffen ist, hat tief innen das Gefühl, das ist was, worum ich mich selber kümmern muss. Das macht hier keiner richtig außer mir selbst. Das gebe ich auch nicht ab. Ja. Denn das ist die Grundlage der Grübelgedanken. Daher kommen die. Und ich meine das jetzt nicht moralisierend. Ich meine das so, dass wir da einfach mal dazu stehen müssen, dass wir Geschöpfe sind, die so sind. Ja, dass wir zu unserer Geschöpflichkeit stehen müssen. Wir sind so, wie wir sind. Und es ist nicht leicht. Es ist ein richtig großer Schritt, Gott so eine Rechtssache hinzulegen. Und immer ein Wunder, wenn es einem Menschen, der schwer verletzt ist, gelingt, das zu tun. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Jesus sagen würde, freuen sich die Engel im Himmel. Ja, immer wenn das passiert, dass ein Mensch, der schwer verletzt ist, es wirklich schafft, Gott diese ganze Rechtssache hinzulegen und zu sagen, ich glaube es dir, du machst das besser als ich, du regelst das besser. Ein Mensch, der das tut, hat auf einmal die Hände frei, ja, um sein Leben neu anzufassen, sich darauf zu konzentrieren, dass etwas Gutes daraus wird, ist ja auch bitter nötig, ja, wenn einem sehr übel mitgespielt worden ist. Das ist auch ganz wichtig. Und immer, wenn die alten negativen Gefühle wieder kommen, und das tun sie mit Sicherheit, ja, bei jeder schweren Verletzung, die ist nicht auf einmal weg, das kommt nochmal hoch. Nur, dann kann der Betreffende sich darauf berufen, dass er die Rache abgegeben hat und das gegebenenfalls auch für dieses neue Stück Erinnerung tun, das wieder hochgekommen ist. Also im Bild gesprochen, wenn mir der Schuldschein wieder einmal zwischen die Finger flattert, dann lege ich ihn umgehend auf Gottes Schreibtisch zur weiteren Bearbeitung. Dieses Rache abgeben, das kann, wenn Menschen das erste Mal tun, in einer wichtigen Sache etwas sehr, sehr Entlastendes sein. Ein Mensch ist endlich aus dem Sumpf der immer auch selbstquälerischen Hassgedanken heraus. Und vielen helfen wir, das empfehlen wir in der Klinik auch immer, die beste Freundin dazu zu nehmen oder einen Seelsorger dazu zu nehmen, um einen Zeugen zu haben und ganz klar einen Punkt zu haben, da ist es passiert, da habe ich diese Geschichte ganz an Gott abgegeben und sich da später auch drauf berufen zu können. Ja, und manchmal geschieht es dann, dass wir im Laufe des Lebens, wenn wir nach Jahren noch mehr von unserer eigenen Schuld verstehen, vom Ausmaß unserer eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Und manchmal wird Menschen noch Jahre nach einer schweren Verletzung klar, dass es auch daran etwas zu verstehen und daran etwas zu relativieren gibt. Aber das ist ein Stück Gnade, das sich nicht einklagen lässt. Vergebung, wie gesagt, ist ein Prozess, der lange dauern kann. Und trotzdem brauchen wir da, wo Vergangenes uns belastet, nicht nochmal zum x-ten Mal hilflos dabei zuzusehen, wie sich negative Gedanken bei uns breit machen, uns unser Denken ausfüllen und uns Lebenszeit stehlen. Wir dürfen diejenigen Wege der Vergebung beschreiten, die uns jetzt schon offen stehen. Ob das das Verstehen ist, die Relativierung oder vielleicht erst die Delegation. Unsere Hände werden da wieder frei, wo wir alte, destruktive Geschichten loslassen können. Und ich wünsche mir, dass unser Seminar heute dazu beiträgt, dass das für den einen oder anderen Menschen möglich wird, ob bei uns oder bei den vielen Menschen, mit denen wir im Kontakt stehen, auch im seelsorgerlichen Kontakt stehen. Zuerst mal danke fürs Zuhören bis hierhin. Ja, ich denke, es ist jetzt das Beste, wenn wir jetzt erstmal die Bahn freigeben für Fragen, Diskussionsbeiträge, was auch immer Sie wollen. Bitteschön.
fällt einem Opfer ja sehr schwer, weil oft man ja hört, das kann ich gar nicht, denn Gott hat das ja zugelassen. Wie kann ich dem da jetzt den Ausgleich machen?
Also, ja, ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage war, es kann ja sein, dass jemand es so empfindet oder auch sagt, wie soll ich Gott diese Rechtssache hinlegen, wenn er es doch zugelassen hat, dass das geschehen ist. Da sind wir gleich bei einem seelsorgerlich richtig schwierigen Thema. Ja? Das generell ja ein Thema ist, es ist ja nicht nur im Vergebungsbereich, sondern generell im Bereich des Leides ein Thema, dass Christen da in die Bredouille kommen. Wenn sie nämlich einerseits auch gewohnt sind, also wenn sie wirklich im Glauben leben, nicht, und auch gewohnt sind, wenn schwierige Situationen kommen, wenn sie sich Sorgen machen, damit auch zu Gott zu gehen, das abzugeben, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber wissen, jetzt ihnen was wirklich Schlimmes passiert, und sie wissen, dass Jesus gesagt hat, es fällt kein Sperling vom Dach, ohne dass das der ausdrückliche Wille Gottes ist. Ja, also wenn Gott die Sachen so in der Hand hat, wie kann er das dann zulassen, dass mir das jetzt passiert ist? Gleich, ob das etwas ist, was mir ein anderer Mensch angetan hat, oder ob das ein Schicksalsschlag ist, dass jemand an einer Krankheit gestorben ist, der mir lieb war. Und das ist, würde ich sagen, in der Seelsorge mit Christen mit das schwierigste Thema. Letztlich ist es die Theodizee-Frage, nicht? Wie Gott sowas zulassen kann. Und da haben Menschen, es kann nicht anders sein, dass ein Christ da ambivalente Gefühle hat. Dass er einerseits die Sehnsucht nach dem Vater im Himmel hat, also wenn er wirklicher Christ ist und gewohnt ist, im Glauben zu leben, dass er die Sehnsucht nach dem Vater im Himmel hat und sich von Gott trösten zu lassen, und andererseits Wut auf Gott hat. Und was ich da als wirklich hilfreich empfinde, sind viele Psalmen. Es gibt viele Psalmen, wo genau dieses Gefühl massiv ausgedrückt wird. Nämlich, dass Menschen Gott mit Vorwürfen überhäufen. Wie das denn sein kann, dass lauter gottlose Leute, also die ein Verbrechen nach dem anderen begehen, in Freuden mit vielen Kindern und fruchtbaren Äckern vor sich hin leben und ihr Weinchen trinken, während es mir, der die ganze Zeit sich bemüht hat, Gott zu dienen, an ihm zu folgen und für ihn viele Opfer gebracht hat, wieso es mir schlecht geht. Wenn ich mir das an. Ja, also genau dieser Vorwurf steckt, wird da also so massiv in vielen Psalmen ausgedrückt, wie man es kaum toppen kann. Und ich glaube, das ist in der ersten Stufe genau das Richtige. Also, das ist besser, als es nicht wahrhaben zu wollen und fromm zu schlucken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Menschen sich in der Seelsorge an uns wenden, dass wir sie ermutigen, das zu tun. Also, dass wir ihnen solche Psalmen zeigen und sie ermutigen, das zu tun. Weil das nämlich was ganz anderes ist, als frustriert, brav in Anführungsstrichen, und frustriert, sich von Gott zurückzuziehen. Was in diesem Psalm passiert ist, dass die Menschen trotz allem die Nähe Gottes suchen, die Auseinandersetzung mit Gott suchen. Und viel später, da kennen Sie bestimmt viele Beispiele, und ich kenne auch viele Beispiele, dass viel später nach wirklich schweren Schicksalsschlägen die Betroffenen mir dann erzählt haben, das war damals so schrecklich und ich hab so mit Gott gehadert und jetzt weiß ich, wozu es gut war. Also, und zwar in einer Weise, wo ich mich nie getraut hätte, ihnen zu sagen, pass mal auf, ihr werdet es noch mal irgendwann sehen, das wird noch zu irgendwann. Also ich war selber ratlos, ja. Ich wusste selber nicht, wozu das jetzt soll, was das jetzt soll. Also ich denke an eine Familie, der, wo ein 12-jähriger Junge verunglückt ist. Also der so wirklich ihr Sonnenschein war. Ne? Also und die mir trotzdem jetzt, die haben jahrelang sich gequält damit und die mir jetzt viele Jahre später sowas gesagt haben, wir wissen jetzt, wozu das gut ist. Und wir, es war schrecklich, aber wir wollen es trotzdem nicht missen. Ja? Und das ist was, wo ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Seelsorger auch unsere Ratlosigkeit eingestehen und auch sagen, da haben wir auch keine Antwort drauf, aber ermutigen, es klar zu benennen und Gott die Vorwürfe auch zu sagen. Und nur für sie in Hebräer, im Hebräerbrief, ich glaube im 12. Kapitel wird ja auch beschrieben, also wie die Widrigkeiten und Widerständigkeiten des Lebens eben für einen Christen als Erziehung Gottes zu verstehen sind. Ja, und das finde ich, das ist was im Nachhinein, wenn jemand sozusagen durch die ganze Trauer durch ist, am Ufer der Annahme angekommen ist, was dann auch erkennbar ist. Aber vorher nicht, und vorher ist es nicht gut, jemand kluge Sprüche zu sagen, schließ mal Hebräer 12, du wirst schon sehen, das ist Gottes Erziehung jetzt für dich. Ja? Das hat keinen Sinn. War das ein bisschen Antwort? Ja, sie hat noch eine Frage. Ja. Was akustisch verständlich, auch hinten? Nein? Okay, dann wieder nochmal. Also die Frage war, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, wie kann Vergebung denn eigentlich im nichtchristlichen Bereich geschehen? Wenn nämlich jemand gar nicht erlebt hat, dass ihm im Großen und Ganzen vergeben worden ist. Richtig wiedergegeben?
Ja.
Also, ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube auch, dass das es so ist, dass in Bezug auf Vergebung der christliche Glaube eine starke Unterstützung ist. Also, ich denke, dazu dürfen wir als Christen auch wirklich mal stehen, dass wir gar nicht behaupten wollen, dass der Glaube nichts bringt. Ja, also das, nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass in den entscheidenden, in den wichtigen Lebensfragen der Glaube uns Antworten gibt, die es woanders nicht gibt. Und dazu dürfen wir auch mal stehen, glaube ich. Aber was auch wahr ist, dass viele Nichtchristen es ziemlich gut hinbekommen mit dieser Vergebung. Ja? Und zwar, dass ich hatte es ja geschildert, die ersten beiden Wege, das Verstehen und die Relativierung, das sind im Grunde die beiden Wege, mit denen langjährige Freundschaften und mit denen langjährige Berufsbeziehungen und Partnerschaften funktionieren. Und man könnte es umgekehrt so sagen, man kann davon ausgehen, dass wo Menschen über viele Jahre gut miteinander auskommen, dass sie die beiden Wege sich erschlossen haben. Ja, es kann nicht anders sein. Als dass die beiden, die da gut miteinander auskommen, sich auch immer wieder die Mühe machen, nachzufragen, sag mal, was ist denn los? Oder Dinge zu besprechen oder auch Fünfen gerade sein zu lassen. Jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, was heißt, dessen bewusst zu sein, ich mache auch mal Fehler. Ja, und ist schon okay. Ja, und das sind Wege, die Menschen im nichtchristlichen Bereich auch zur Verfügung stehen. Und man muss eben auch sagen, das hat auch was mit Charakter und Naturell zu tun, wie gut Vergebung gelingt. Ja, es gibt bei den Christen und bei den weniger christlichen Menschen gibt es Menschen, die sehr empfindlich sind, die sehr schnell anspringen auf Verletzungen, die sich sehr schnell sehr tief verletzt fühlen und sehr stark reagieren. Also was eben nahtlos hingeht bis zum Vollbild einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, ja, wo Menschen sehr impulsiv werden können und Dinge sehr schwer nehmen können, auch andere sehr stark entwerten können, also vielleicht wegen Kleinigkeiten von außen gesehen. Trotzdem ist das authentisch, das empfinden sie so, das kann man auch nicht ändern. Ja? Also es kann deswegen durchaus sein, dass ein Borderline-Christ es viel schwerer hat mit der Vergebung als ein psychisch stabilerer Nicht-Christ. Ja? Und trotzdem ist es so, dass sowohl was Relativierung angeht, habe ich gerade ja versucht zu zeigen mit dem Gleichnis des Gutsverwalters, ja, also dass da Christen nochmal eine besondere Chance zur Verfügung steht, zu einer Vergebung zu kommen, wenn sie sich dessen bewusst werden. Und darum feiern wir ja ab und zu Gottesdienst, ja, damit wir uns deswegen immer mal wieder bewusst werden. Deswegen machen wir ab und zu stille Zeit, um mal wieder in diesen Raum zu kommen, dass der Bewusstheit, Mensch, uns ist ja viel vergeben, ey, wir sind erlöst, ja. Das ist dann eine Position, wenn wir da mal wieder sind, aus der heraus wir auch besser vergeben können. Darf ich sagen, das ist dann ein Vorteil des Glaubens. Und dieser Weg der Delegation, der steht tatsächlich nur Menschen zur Verfügung, die zumindest im weitesten Sinne glauben können, ja. Wobei in der Praxis, und das wird Ihnen auch so gehen, in der seelsorgerlichen Praxis, ich manchmal staune, wie vielen Menschen das doch zur Verfügung steht. Also gerade Menschen, die sehr viel Schweres in ihrem Leben durchgemacht haben, dass für die der Glaubensbereich auch gar nicht so weit weg ist. Ja, und die vielleicht nicht im evangelikalen Sinne jetzt gläubig sind, aber schon von einem Gott, der mehr über sich hat, ausgehen können und in dieser Weg der Delegation doch auch offen steht. Ja, so vielleicht. Bitte, Sie an sich gemeldet.
Ja, ich sehe auch immer wieder dieses Verletztsein als Opfer. Anderer, der verletzt hat, als Täter. Dieser Ausgleich, dieser Macht, auf der da ist. Ich bin Opfer und oftmals kommt eine Überkompensation über moralischen. Was ich bin, du bist bei mir schuldig worden, wenn ich dir nachtrage, du bist schuldig. Da versucht man sich über den anderen zu erheben. Das ist auch für mich eine sehr gute Möglichkeit, wenn der Ratsmann das erkennt, dass er da aussteigen kann. Das verbraucht ihn, das verschleißt ihn, diese, ich gucke, dass ich immer drüber bin. Wenn er loslässt, dann kann er auch rausgehen und er muss nicht mehr überlegen sein. Aber das hängt natürlich, dann sind ein paar Sachen, die aufgearbeitet werden müssen, wo aber auch nicht unbedingt, also es ist immer gut, als Christ ist, ich weiß, ich kann an Gott weitergeben, vor allem bei sehr schwerwiegenden Verletzungen. Aber oftmals merke ich, da steckt mehr, da steht auch so Macht, ich bin der, der immer verletzt wird und ich bin der, auch wenn es über die moralische Schiene ist. Und das bei Christen zu finden, genauso wie bei Nicht-Christen.
Ja, danke. Das ist genau die Richtung, in die ich auch wollte vorhin, als ich sagte, dass unsere Seele im Grunde mit zwei Mechanismen versucht, unser Selbstwertgefühl wiederherzustellen, ja, wenn wir verletzt sind. Das waren einmal die Hass- und Rache-Gedanken, das auch, aber eben auch dieser Weg, nämlich dass wir uns erheben über den anderen, ja, den anderen entwerten und uns überlegen, wie viel besser wir eigentlich sind. Ja. Und wie negativ der andere, richtig. Und was man in dem Zusammenhang eben auch sagen muss, es ist ja oft auch eine sehr subjektive Einschätzung. Ja, also wo von außen, also es ist schon so, dass Menschen Schuld bei anderen oft sehr deutlich empfinden und Schuld bei sich selbst oft sehr schwach empfinden. Ja, da gibt es auch Studien drüber, also wo das zum Beispiel bei Soldaten, die eindeutig Kriegsverbrechen begangen haben, dass die das ohne Schuldgefühle gemacht haben. Ja? Und dass sie also stolz und mit High Five da das Ganze besiegelt haben. Und es war ein grobes Kriegsverbrechen. Ja? Und überhaupt kein Gefühl dafür. Aber Sie können sich denken, dass die Opfer, in dem Dorf, das da überfallen wurde, dass die sehr wohl ein Gefühl dafür hatten, wie viel Schuld das war. Ja. Also es ist oft eine unglaublich große Diskrepanz auch, was bei dem, von dem etwas ausgeht, ist und was bei dem, der getroffen ist, empfunden wird. Bitte. Ja, das, danke. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Die Delegation bedeutet zwei Sachen nicht. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt Gott die Sache auf den Tisch lege, also so verbunden mit der Bitte, so. Du weißt, was für eine Schweinerei das war und jetzt hau mal mit göttlicher Power rein. Ja? Das wäre, also theologisch schon, Fluch. Ja? Das bedeutet das nicht. Es bedeutet eine andere Sache auch nicht. Nämlich, dass ich jetzt, indem ich das Gott rübergebe, sage, jetzt überschütte ihn mit Gutem und Segen. Ja, auch das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht Segen. Gott die Rechtssache abzugeben, heißt tatsächlich auf seine größere Übersicht zu vertrauen und ihm die Sache ganz hinzugeben, ohne dass ich ihm irgendeine Vorgabe gebe, wie er damit denn umzugehen hätte. Und ihm wirklich zutraue, was auch immer er mit dem Betreffenden macht, er wird es richtig machen. Und angenommen, dieses Prinzip Barmherzigkeit greift doch wieder durch, ich will es gar nicht wissen. Ja, er soll, also wie Jona, ja, der wäre stinksauer darüber, weil er halt, wusste ich ja, dass du wieder barmherzig. Also, es geht um was anderes. Es geht darum, dass endlich die Verbindung zum Täter gekappt ist, dass endlich diese Eisenkette ab ist, die ich immer am Bein hatte. Darum geht's, dass die richtig ab ist und ich wieder frei bin. Und wenn ich Gott die größte Übersicht zutraue, dann traue ich ihm wirklich zu, das zu machen, was richtig ist, was auch immer das sein mag. Ja? Und ich will da auch gar keinen Einfluss mehr drauf nehmen.
Es geht ihm damit auch nicht, mir geht es darum, gebe ich ihm zu verstehen, du sollst ihn nicht strafen, weil ich ihn ja vergeben habe, das ist auch nicht mein
Sache. Nein, weder noch, ja. Weder noch. Es ist nicht meine Sache, sondern... Und wie gesagt, das ist für jemanden, der wirklich schwer getroffen ist und eine richtig schlimme Verletzung abbekommen hat, die ihn vielleicht den Beruf gekostet hat oder sowas, oder den Partner gekostet hat. Ja? Also wer so eine schlimme Verletzung abbekommen hat, das ist nicht leicht. Es ist ein großer Glaubensschritt, Gott zu sagen, ich glaube dir, dass du es besser hinkriegst als ich. Und mach, was du für richtig hältst. So. Also, ich weiß, dass oft auch der Anspruch ist, zu segnen. Ja? Das hören wir manchmal auch in Predigten. Und das ist ja, da ist auch viel Wahres dran. Und ich würde sagen, da, wo wir es können, Mensch, da sollten wir es auch tun. Ich rede aber über die Punkte, wo wir es nicht können. Und ich finde es wichtig, da auch mit uns selbst ehrlich zu sein. Und wenn ich nicht segnen kann, dann kann ich nicht segnen. So. Und verlogenes Segnen ist das Allerschlimmste. Ja, das ist einfach so. Bitte schön.
Ja, ich hatte gerade im Zusammenhang jetzt, was Sie sagten mit Segnen, ich hatte ein Riesenproblem mit einem Hausmeister. Und er hat mich terrorisiert per Telefon. Das ging so weit, dass er mir sogar die Hauptsicherung rausgeschraubt hat aus meiner Wohnung, und ich war total verzweifelt. Und ich muss Extreme mir nicht mehr zu helfen. Und dann hat da wo ich im Video war, der hat gesagt, jetzt zeige sie ihn an. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und dann hat sie gesagt, also mach das nicht.
Mhm.
Und dann bin ich konnte nachts nicht schlafen, weil alle Stunden hat das Telefon geschellt. Und dann habe ich gesagt, Herr, und du segne diesen Mann jetzt. Segne ihn. Und jedes Mal, wenn das wieder kam, Herr Jesus, segne diesen Mann. Und ich kann Ihnen sagen, das ging nachher so weit, dass dieser Mann zu mir gekommen ist und hat mich nachher um Rat gefragt, wenn was war. Ich will das nur als Bestätigung sagen, dass Gott die Rache ist mein. Ich will vergelten, aber er vergilt nach seinem Maß, nicht mit dir denken.
Ja, und erstmal schönen Dank, das ist eine gute Geschichte, ja, also wo ich auch sagen würde, jawohl, so geht's auch manchmal im Glauben, ja, und das, da kann man nur sagen, Halleluja, klasse, nicht, also das ist wirklich toll, wenn es so geht, aber wahrscheinlich hat jeder von uns auch schon, vielleicht nicht ganz so krass, aber im Kleinen auch solche Geschichten schon erlebt, wo wir, ich fand aber einen Punkt entscheidend, also dass sie im Gebet das Gefühl hatten, der Herr sagt ihnen, sie sollen ihn segnen. Ja?
Ja.
Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass wir hören, dass wir hinhören. Was ist jetzt dran? Und manchmal ist das dran und manchmal ist das dran. Und manchmal geht das, manchmal geht das nicht und dann geht noch was anderes. Ja? Bitteschön. Ja, das ist eine gute Frage. Also haben es alle verstanden? Das wurde nach dem Bild mit dem Planschbecken nochmal gefragt. Wenn jetzt ein Kind so erzogen ist, wenn du mit Wasser bespritzt wirst oder Wasser auf den Kopf getropft kriegst, dann werde ich nicht. Denn das gibt ja nur eine Eskalation und dann am Ende seid ihr alle nass, also ertrage es. Das könnte dann aber auch heißen, dass das Kind im späteren Leben auch immer was abbekommt und letztlich Mobbingopfer wird. Nicht? So hatten sie es gefragt. Erstens, was Kinder angeht, ich glaube, es ist prima, wenn Kinder einigermaßen natürlich sich ausprobieren dürfen. Ja? Und auch ohne, dass die Erwachsenen allzu steuernd eingreifen, da miteinander am Planschbecken mal machen dürfen, was sie miteinander machen. Und dann auch die Erfahrung sammeln, aha, so fühlt sich das an. Ja? Also ich glaube, das ist besser, als wenn wir zu stark regulieren. Das gilt aber nicht nur für Planschbecken-Situationen, sondern überhaupt in der Kindererziehung. Aber ansonsten ist es manchmal auch ein Missverständnis, dass es eine besonders christliche Haltung sei, sich nicht zu wehren, milde zu lächeln und sich jede Frechheit gefallen zu lassen. Ja, und da muss ich sagen, dass ich das für eine völlig unbiblische Irrlehre halte. Und ich will Ihnen das auch beweisen. Denken Sie an die Geschichte, wie Paulus in Philippi verprügelt worden ist. Wissen Sie es noch? Paulus und Silas kamen nach Philippi, haben da gepredigt, haben die Juden Ärger gemacht in der Stadt. Was ist denn das? Und so weiter. Und aufgewiegelt. Der Kerkermeister hat sie gefangen genommen. Sie haben eine Prügelstrafe gekriegt und wurden in den Stock eingeschlossen. Also so ziemlich das Allerletzte. Ja, mit einem kaputten Rücken dann noch so zusammengekrümmt, dann in so einem Holzstock da eingeschlossen zu sein. Das ist eine der großartigsten Glaubensgeschichten, weil die beiden dann nachts anfingen, Loblieder zu singen. Also Lobpreis, ja, also in einer Situation, wo man denkt, wie kommen die denn da drauf, ja, es passierte das Wunder, dass das Gefängnis dann erschüttert wurde und Mauern zerbrachen und sie in Freiheit waren. Der Kerkermeister, also Sie kennen die Geschichte, kam zum Glauben. Man könnte sagen, alles toll und Gott hat wunderbar gewirkt. Und am nächsten Morgen haben die Stadtältesten dann noch einen Boten geschickt, der Typ ist ja römischer Bürger, lass ihn bloß laufen. Und da hätte Paulus doch sagen können, oh vielen Dank, Herr, das nehme ich jetzt demütig zur Kenntnis und stehle mich jetzt davon. Paulus hat ganz anders reagiert. Er hat gesagt, so, ich erwarte aber ein bisschen was anderes. Die Typen sollen hier bitte jetzt mal antanzen und sich formal entschuldigen. Und die hatten die Hose voll, die Jungs. Die tanzten alle an, weil die genau wussten, das war gar nichts, einen römischen Bürger verprügelt zu haben ohne Prozess. Das hätte die alle ihren Posten kosten können. Ja? Die tanzten an und entschuldigten sich formal. Und dann packte Paulus seine Sachen und ging weiter. Ja, also nur als Beispiel, Paulus, ich sage das mal so, in der Geschichte steckt Folgendes. Paulus wusste, also Paulus hat viel, viel gelitten für seinen Glauben. Ja? Das ist vielleicht das Einzige, was er verprügelt worden ist. Hat viel auf sich genommen für den Herrn. Aber er wusste auch eins, Vergebung ist was Schweres. Und wenn es möglich ist, Vergebungsmasse zu verkleinern, dann sollte man das auch tun. Ja, und ich ärgere mich viel weniger über diese Philippi-Geschichte und dieses Unrecht, wenn die sich vernünftig bei mir entschuldigt haben. Und deswegen tanzen die jetzt mal an und entschuldigen sich vernünftig. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Als Christen haben wir eine Würde. Und da darf nicht jeder drauf rumtrampeln. Aber wir sind Kinder Gottes. Und das kommt gar nicht in die Tüte, dass darauf rumgetrampelt wird. Und es ist auch wichtig, dass wir es deutlich machen, auch Nicht-Christen deutlich machen, dass wir eine Würde haben.
Ja, wo liegt die Grenze zwischen der Würde und zwischen der Rache? Weil ich finde, das ist sehr nahe. Ein kleiner Rache oder noch die Würde bewahren?
Nein, das ist was Verschiedenes. Die Frage ist, wo ziehen Sie die Grenze zwischen Würde und Rache? Das ist was Verschiedenes. Paulus hat in der Geschichte keine Rache geübt, aber er hat auf seinem Recht bestanden. Und das ist was anderes, ob wir auf einer miesen Ebene uns geschieht Unrecht und wir mit anderem Unrecht uns rächen. Das ist nicht der Weg der Christen offenstehend. Das machen Christen zwar trotzdem oft, aber es ist nicht das, was Jesus wollte. Aber was schon ist, dass wir als Christen eine Würde haben und dass wir auch Rechte haben. Und wenn wir in einem Rechtsstaat leben, dann gehört es auch dazu, dass wir die einfordern. Ich finde, da ist Paulus ein gutes Vorbild. Und ich kenne viele Christen, die das nicht wirklich kapiert haben, dass es auch ihr Recht ist. Bitte.
Ich habe gerade einen jungen Mann in der Beratung und der ist voll von Hass. Und das ist ja nochmal eine andere Nummer, als wenn so Verletztheit. Er fängt jetzt an, in der Bildersprache zu sprechen und sagt, wenn ich meinem Vater beschreiben sollte, würde ich ihm die Zahl 666 geben. Und für mich war jetzt so ein bisschen so die Frage, ich weiß, Vergebung ist der Schlüssel, ich möchte auch das mit ihm thematisieren, aber er hat auch jede Nacht Albträume und wenn ich jetzt so einen Wutbrief oder diese Anklageschrift oder all diese Sachen mit ihm formulieren würde, würde das diese Albträume verstärken. Oder wie gehe ich vorsichtig damit um, wenn jemand so richtig in Hass verstrickt ist, ihn an dieses Thema Vergebung ranzuführen?
Also ist die Frage hinten angekommen, was tue ich, wenn jemand ganz stark in Hass verstrickt ist? Und es wurde erzählt von einem jungen Mann, der ganz starke Hassgefühle gegen seinen Vater hat, gesagt, wenn ich dem so symbolische Zahl zuordnen würde, wäre das 666. Und was macht man in so einer Situation? Also ich glaube, meine Hauptfrage in Bezug auf diese Geschichte wäre eben, wie weit das nicht auch einen traumatischen Hintergrund hat. Ja? Also dass der betreffende fortgesetzte Gewalterfahrung zum Beispiel hat oder auch Übergriffe und das letztlich Thema einer Traumatherapie werden müsste. Also ich würde noch ein, zwei Stunden probieren, wie weit mit ihm darüber zu reden ist. Aber angenommen, es bestätigt sich der Verdacht, dass es um eine echte posttraumatische Belastungsstörung geht, dann sollte man ihn in eine wirklich fachgerechte Traumatherapie auch vermitteln. Also das wäre dann auch ein guter Dienst, den man ihm tun würde, indem man ihm das sagt und ihm auch hilft, eine Therapeutin und Therapeuten zu finden. Bitteschön. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also der mir auch oft in Gesprächen begegnet. Was mache ich denn? Also wenn ich nach Hause komme, ich wohne mit meiner Schwiegermutter im Haus, wenn ich nach Hause komme, ich weiß schon, die ist dann gleich wieder garstig zu mir oder sowas. Ja? Also gerade in Familienbeziehungen gibt es Situationen von chronischer Verletzung. Ja. In Bezug auf Vergebung muss man dazu sagen, sinnvolle Vergebung ist erst dann möglich, wenn ich weiß, was es zu vergeben gibt. Also das kann man sich so vorstellen wie auf dem Markt, da gibt es diese Balkenwagen. Ja? Und Vergebung heißt ja, ich möchte einen Balancezustand erreichen. Und wenn aber auf so einer Balkenwaage immer noch eine Kartoffel nachgelegt wird und noch eine, dann kommt sie nie zur Ruhe. Ja? Da kann ich kein Gleichgewicht hinkriegen. Und ähnlich ist das in Situationen chronischer Beziehungsstörungen. Also wenn immer noch eine Gemeinheit und noch eine Gemeinheit und noch eine Gemeinheit kommt, dann ist kein sinnvoller Vergebungsprozess möglich. Also dann muss ich mich erst aus dieser Zone der Demütigungen entfernen. Ja? Und vorher ist kein sinnvoller Vergebungsprozess möglich. Und hinterher werde ich auch eine Weile brauchen, um mich zu sammeln und überhaupt mal mir darüber klar zu werden, an welchen Stellen ich überall mich verletzt fühle und um dann vielleicht in weiteren Schritten zu einer sinnvollen Vergebung zu kommen. Also und ich glaube, es ist auch wichtig, sowas zu spüren. Ja? Also es gibt viele Menschen, wo man als Außenstehender sagen muss, es ist fast nicht vorstellbar, wie die das aushalten oder wie stark sie das da auch weggucken oder das verleugnen, wie schlecht sie behandelt werden fortlaufend. Ja, ob das von einem merkwürdigen Chef ist, der einen Angestellten immer noch rumschickt, als wenn es der letzte Mensch wäre oder ihn jeden Tag irgendwie auch demütigt oder beleidigt oder ob das Eltern-Kind-Beziehungen sind, da ist es leider auch sehr häufig, auch gerade in Mehrgenerationenhaushalten, da ist oft die einzige Methode, da wirklich einen Boden reinzubringen, dass man sagt, das muss erstmal auseinander. So. Bitte. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also wenn in einer Ehe, also ich würde so sagen, das ist normalerweise nicht die Grundsituation in einer Ehe, dass der eine der Verletzer ist, der immer wieder neue Gemeinheiten auflegt und der andere das Opfer ist. Normalerweise, solche Situationen gibt es, wenn zwei Menschen geheiratet haben, die schon vor der Ehe eine ausgeprägte Psychopathologie hatten. Ja, also die sich gesucht und gefunden haben und in den Rollen geheiratet haben, dass der eine zum Täter bestimmt ist und der andere zum Opfer bestimmt ist. Sowas gibt es auch selten. In einer normalen Ehe ist das nicht so. In einer normalen Ehe ist es fast immer die Situation, dass es 50-50 ist. Und da geht's nicht um diese Situation, die ich eben geschildert habe, dass es einen Täter gibt, der immer wieder neue Entwürdigungen rüberschiebt und der andere immer das Opfer ist, dass sie wieder abbekommt, sondern das ist in der Regel ein gegenseitiger Prozess. Und da hat das eher mit dem zu tun, was ich von der Rache erzählt habe, dass es eine gegenseitige Eskalation ist, dass der eine Partner schnippisch reagiert, der andere Partner mit Absicht Sachen liegen lässt, von denen er weiß, dass es den anderen nervt, der andere Partner wieder sich noch mehr zurückzieht, mit Liebesentzug straft und so weiter. Das ist hier gegenseitig eskaliert und beide wenig Freude aneinander haben. Ja? Und da müsste das Thema einer Paartherapie sein. Wenn das erstmal so weit auseinander ist und sich so weit hochgeschaukelt hat, dass beide eigentlich keinen Spaß von einer Beziehung haben, dann sollten sie Hilfe in Anspruch nehmen. Aber das normalerweise ist in einer Ehe nicht diese Situation, dass der eine ausschließlich der Verursacher ist und der andere das Opfer. Das ist aber nicht selten in Mehrgenerationenhaushalten der Fall. Also dass da jemand ganz klar in der untergeordneten Position ist und der andere in der übergeordneten Position und immer noch ein alter Patriarch da alle Fäden in der Hand hat auf dem Bauernhof und rumkommandiert, obwohl sein Sohn auch schon 48 ist und so weiter. Ja. Das ist eher. Bitte? Ja, also ich verstehe, die Frage ist, wie es zusammenspielen kann, was mein Anteil ist an einem Vergebungsprozess, aber auch was Gottes Anteil ist daran. Jedenfalls ist es ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Ja, also dass ich aber, wo ich tatsächlich nur einen Teil steuern kann oder einen Teil beitragen kann. Und der andere Teil ist dann auch ein Geschenk. Also nehmen Sie diesen Schritt der Delegation. Also, dass ein Mensch an einem, der sehr schwer verletzt worden ist, an einem bestimmten Punkt bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Ich würde immer sagen, das ist immer eine Zusammenarbeit zwischen seinem Nachdenken über sich selbst, nämlich zu merken, Mensch, mit diesen Grübeleien, da schade ich mir mehr, als dass ich mir nütze, ja? Und dem Wirken des Heiligen Geistes, der ihn dann irgendwann bereit macht. Also wie Gebet hier in der Bibel auch geschildert wird, als einerseits von uns ausgehend und andererseits als Wirken des Heiligen Geistes in uns. Ja? Das ist so, wenn wir im Glauben leben. Also ich würde sagen, überall da, wo etwas Gutes geschieht im Reich Gottes, wo ein Mensch in der Lage ist, einen Schritt zu gehen, ob er zum ersten Mal zum Glauben kommt oder ob er einen wichtigen Glaubensschritt geht, da ist das immer auch Gottes Wirken gewesen. so wie ich sage. Sie hatten sich gemeldet. Naja, gut, vielleicht muss man es so sagen, Depressionen haben ja erstmal nicht unbedingt was mit Vergebungsprozessen zu tun. Also einmal gibt es ein breites Spektrum an Depressionen, ja, manche sind fast rein körperlich bedingt durch eine Schilddrüsenunterfunktion oder durch Lichtmangel im Herbst, ja, also wo man das eindeutig sagen kann und dann ein Schilddrüsenhormon oder eine Lichttherapie alleine schon viel bewirkt. Und es gibt Depressionen, die durch innere Konflikte bedingt sind. Das sind aber auch innere Konflikte, die dann nur indirekt was mit Vergebungsprozessen zu tun haben. Letztlich, wenn in einer Psychotherapie ein innerer Konflikt offenbar wird, aufgedeckt wird, dann kann es allerdings sein, dass da deutlich wird, okay, das ist was zum Beispiel, wo zum Beispiel durch meine Eltern etwas Negatives in mich reingelegt wurde, eine negative Einrede, ein Verbot, das mir im Laufe des Lebens sehr geschadet hat. Und auf einmal sind Betroffene tatsächlich in der Situation drin, wo Vergebung eine Rolle spielt. Ja? Aber das kommt dann erst. Der erste Schritt wäre, dass es wenn es jetzt eine Depression ist, die auf inneren Konflikten beruht, dass es in einer Therapie erstmal aufgedeckt wird, um welchen Konflikt es eigentlich geht. Kann sein, dass dann der nächste Schritt auch ein Vergebungsprozess ist. Jetzt muss ich mal kurz was sagen. Wir haben 3:15. Ich brauche für den Abschlussvortrag ungefähr eine Stunde, weil wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden wollen, dass es nicht zu knapp wird. Wir haben auch noch eine Kaffeepause auf dem Programm. Ich frage jetzt mal den Chef, wie wollen wir es machen? Ich denke, die müssen wir fast jetzt machen, oder? Ja, also dann würde ich so sagen, brechen wir jetzt ab, mir ist klar, dass noch weitere Fragen sind, erstens, es gibt die Folien auf der Website des Seminars, ja. Zweitens, man kann den Vortrag als Audiodatei für persönlichen Gebrauch auch da runterladen. Drittens, es gibt noch mein Buch, wo sowieso noch mehr drinsteht, als ich heute sagen konnte.